wenn ich ihn diesen Mann brächte, der ihr Leben zerstört hat. Töten Sie ihn.
Wenn du das hörst, werden 7 Jahre vergangen sein. Das ist er also, der Beginn deines neuen Lebens. Der Gedanke an die Zukunft, die du gestalten
hallo hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel-Podcast. Wir besprechen heute den Film, den ich uns euch aufgeben durfte. Nicht die Hausaufgabe, sondern weil ich das Oscar-Tippspiel gewonnen habe. Ich möchte es nochmal ausdrücklich betonen. Und mit mir ist heute der Kit. Hallo Kit.
Hallo, hallo.
Und der Fabian. Hallo Fabian.
Guten Abend.
Guten Abend. Wir sprechen heute über Predestination. Und warum wollte ich über Predestination sprechen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich mag generell Zeitreisefilme oder Time-Loop-Filme. Da haben wir auch schon mal ausführlich in einer anderen Episode drüber gesprochen, über Time-Loop-Filme. Und wir haben halt so ein bisschen über Ethan Hawke hergezogen, gebasht, wie auch immer.
Naja.
Auf jeden Fall haben wir Hot Take gemacht. Er ist kein AAA-Schauspieler, aber das weiß ich noch. Das
ein guter Mann, war für einen Oscar nominiert.
Ja.
Und wir haben ja auch gesagt, wir machen mal so vielleicht ein Special, wenn er tatsächlich den Oscar für beste Nebenrolle gewinnen sollte. Hat er nicht, leider, aber kleiner Trostpreis, würde ich jetzt fast sagen, oder Marco? Dass wir jetzt den Film nehmen.
Ich denke, ein kleiner Trostpreis. Wir sprechen über einen Ethan Hawke-Film und vielleicht kommt er ja sogar doppelt vor. Oder?
Dreifach?
Dreifach, vierfach, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Ich habe es nicht gezählt. Aber egal. Predestination. Wir gehen rein. So wie wir es bei Film im Fokus in der Regel immer machen. Regie Michael Spierig und Peter Spierig. Ich glaube, es sind Deutsche. Ich habe es nicht verifiziert. Aber ich meine, mich erinnern zu können.
Deutsch-Australisch.
Deutsch-Australisch. Also
genau.
Könnten sie so richtig ausgesprochen sein. Oder Michael Spierig und Peter Spierig.
Ich würde sagen, das sind Michel und Peter.
Michel und Peter. Gut.
Sehr gut. Ja, soll man da über die noch mal ganz kurz irgendwie was sagen? Also woher könnte man die zum Beispiel kennen? Außer jetzt für Predestination hatten, glaube ich, so die 2 Filme, für die man die am meisten kennen würde. Marco, da hatten wir ja, glaube ich, auch schon drüber geredet. Fall. Der Film von, also nicht, der ist nicht von denen, aber sie machen praktisch den 2. Teil zu Fall. Das war dieser Film von 2022, in dem diese 2 Mädels auf diesem einen Turm hochklettern und gefangen sind.
Weißt Wieso gibt es davon einen 2. Teil? Ja,
frag mich auch, klettert sie nochmal hoch? Hat sie ihr Handy verloren oder was?
Also es geht wohl um den Bruder. Keine also, Ahnung.
Das ist ja das Dümmste, was ich heute gehört habe.
Ja, finde ich auch.
Und ich habe schon viel mit Kit geredet heute.
Wow. Ja, aber sorry, gut, ja. Der Film kommt aber erst noch raus. Sie haben die Regie geführt bei dem Film Winchester von 2018, wo es um dieses sagenumwobene, angeblich verfluchte Haus der Winchesters geht und Jigsaw von 2017, der weiß gar nicht, der 8. Saw-Film, irgendwie sowas. Ne? Also da ging haben das sowieso irgendwie, das sowieso in eine ganz andere Richtung gegangen.
Haben die nicht auch Daybreakers oder sowas gemacht?
Daybreakers, genauso, ja.
Den habe ich mal geguckt, den fand ich gar nicht so scheiße.
Ist das auch so ein Horror-Vampir-Film? Ist auch mit Ethan Hawke. Ha, okay, dann ist vielleicht von dort diese Verbindung hergekommen.
Wobei, ich glaube, der könnte kontrovers hier aufgenommen werden, wenn Fabian sich den angucken würde, glaube ich.
Uiuiui.
Es könnte in so eine Riege von Resident Evil
meinst du, da kriege ich Flashbacks? World
rein. Also deswegen fand ich ihn ganz gut, glaube ich. Also, aber okay.
Mhm. Ja, Ethan Hawke steht halt für Qualität, ja.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist auch der Mann, der hier eine der großen Hauptrollen hat, aber auch Sarah Snook. Sarah Snook.
Kennt man von Succession.
Genau. Succession, sie spielt eine der potenziellen Erbinnen.
Erbin.
Genau. Und Noah Taylor kommt auch immer mal wieder vor in dem Film. Genau. Was jetzt neu für mich war, beim Reingucken nochmal, dass dieser Film auf einer Kurzgeschichte von Robert A. Heinlein basiert, All You Zombies, das war mir gar nicht bewusst, soll sich wohl auch sehr eng an der literarischen Vorlage bedienen, dieser Film. Wie gesagt, habe ich nicht gelesen.
Der, ja, das ist eine der vielen Kurzgeschichten, wie sie damals in Mitte des 20. Jahrhunderts, gerade in der Zeit, in der Science-Fiction so, ich sag jetzt mal, durch diese Science-Fiction-Magazine und die Geschichten, die Kurzgeschichten, die dort erzählt wurden oder veröffentlicht wurden, da einfach großen, großen Anklang gefunden hat. Und Robert A. Heinlein ist, ich sag jetzt mal, einer, also man sagt, er ist einer der großen drei dieser Science-Fiction-Autoren. Also Robert A. Heinlein, den kennt man vielleicht hauptsächlich dadurch, dass er zum Beispiel Starship Troopers geschrieben hat, was relativ wenig mit dem Kultfilm zu tun hat. Und viel, viel, ich sag mal, satirischer und auch, ja, ganz andere Sphären dann auch noch mal aufgreift. Ist lange her, dass ich das gelesen habe, aber interessant auf jeden Fall. Der andere große, Isaac Asimov, iRobot zum Beispiel, kennt man ja auch. Ich habe
auch ein Buch von ihm zu stehen.
Genau, der 200-Jahre-Mann, meine ich, ist auch von ihm. Und dann der dritte, Arthur C. Clarke, hier für 2001, Odyssee im Weltraum, Rendezvous mit hier 31439, Rendezvous mit Rama, der hoffentlich auch bald von Denis Villeneuve verfilmt wird. Ich meine, da gibt es schon irgendwelche Gespräche zu. I'm excited. Auf jeden Fall einer dieser großen Namen, was Science-Fiction Wegbereitung auch für heute angeht.
Das Erste, was mir angezeigt wird, wenn ich Robert A. Heinlein google, er war Nudist. Fun Fact. Wie gesagt, damit sind wir auch unserem Bildungsauftrag erstmal nachgekommen.
Danke.
Gerne. Jo. Wie. Für wen war der Film jetzt eine Erstsichtung und eine Zweitsichtung? Ich glaube, das ist durchaus.
Nennenswert. Also für mich war das eine Erstsichtung.
Für dich war das eine Erstsichtung.
Ehrlich gesagt war mir die Existenz dieses Films nicht bewusst, bis du ihn erwähnt hattest. Deswegen war das für mich absolut neu. Und ich bin auch ohne wirkliche Erwartung in diesen Film reingegangen, weil mir auch das Poster, das wirkte so wahnsinnig, ich weiß nicht, das wirkt so nichtssagend generisch. Für mich. Also hat jetzt nicht irgendwie, ist jetzt kein typisches, ja, wir haben hier jetzt irgendwelche Floating Heads oder so. Aber es war irgendwie, es hat mich nicht so angemacht. Deswegen war ich, wie gesagt, sehr, sehr nicht mal interessiert, wirklich groß, aber zumindest ein bisschen neugierig, um zu sagen, okay, ja, schauen wir uns das so an. Und Marco, wenn du den vorgeschlagen hast, war das eine Zweitsichtung für dich?
Ja, für mich war das eine Zweitsichtung. Ich glaube, für Fabian auch, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ich probiere gerade, ob ich nachvollziehen kann, wann ich den gekauft habe. Weil ich habe den auf Blu-ray.
Ach so.
Aber ich weiß nicht, entweder nicht über Amazon gekauft oder es geht nicht so weit zurück. Das war safe, so ein Dings. Amazon hatte ja früher ganz oft dieses Thema 10 Blu-rays für 50 Euro.
Ja.
Und da bestellt man ja oft Filme, die man haben will und dann muss man den Einkaufswagen ja noch füllen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ein Film war, wo ich dann dachte, ja, kommt, egal, einfach mal haben. Haben ist besser als brauchen. Und dann habe ich den auch damals gesehen. Boah, es wird 10 Jahre, wird das bestimmt her sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den gesehen habe. Witzigerweise hatte ich aber schon noch sehr, sehr, sehr viel im Kopf. Also ich wusste eigentlich alles noch aus diesem Film.
Ja.
Weil
es ist jetzt, ich wollte es gerade sagen.
Ja, um das vielleicht vorwegzunehmen, er ist jetzt nicht so komplex, wie er, glaube ich, gerne wäre. Und deshalb hatte ich da noch relativ viel im Kopf.
Sollen wir einfach hier an dieser Stelle direkt sagen, und es ist eigentlich klar, weil wir reden fokussiert über diesen Film, einfach, dass wir es gemacht haben, Spoilerwarnung, wir reden natürlich jetzt hier eingiebig über die Handlung, ist jetzt hiermit ausgesprochen.
Genau, ja. Also man kommt halt nicht drum bei dem Film auf jeden Fall irgendwie ins Spoiler-Territorium zu gehen. Also falls ihr den Film wirklich nicht geguckt habt und euch einen Film im Fokus dazu anhört, dann guckt ihn euch gerne an. Den kann man irgendwie halt sich mit so einer Testversion bei den Prime-Channels gerne mal irgendwie holen. Genau, oder im Angebot ist er auch hier und da mal. Aber wir fangen an, auf jeden Fall zu spoilen. Ich sag einfach mal so, ich glaube, der Film lohnt sich so oder so, sich mal geguckt zu werden, falls ihr den wirklich noch nicht geguckt habt.
Ich würde auch sagen, dass der jetzt schon sehenswert war. Aber um das schon mal vorwegzunehmen, ich weiß nicht, ob der für eine zweite Sichtung sich wirklich eignet.
Mhm. Kommen wir später dann bestimmt auch noch mal drauf.
Richtig, sicherlich.
Jo, ich würde mal kurz trotzdem so grob die Handlung machen und dann gehen wir zwar nicht die Handlung stringent durch, sondern nehmen uns ausgewählte Punkte auf dieser Zeitlinie, weil ich glaube, das macht sich besser, um bestimmte Themen irgendwie zu besprechen oder anzusprechen und wie sinnhaft die einzelnen Sachen dann auch wirklich oder so sind. Genau. Wir haben einen Zeitreiseagenten, der eben von Ethan Hawke gespielt wird. Er jagt einen gefährlichen Attentäter, Fuzzlebomber, glaube ich, heißt er. Fuzzlebomber, genau. Der immer wieder in der Zeit zuschlägt, an unbestimmten Punkten. Und er stößt dabei auf eine mysteriöse Person mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte, die ihn immer tiefer in ein Netz aus Identität, Schicksal und Zeitparadoxen zieht.
Paradoxen?
Jo.
Das ist die Mehrheit von Paradox.
Genau. Und je weiter er dann sich die Geschichte in der Bar anhört, desto klarer wird, vielleicht nicht zwingend von ihm, sondern für uns, okay, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind doch irgendwie enger miteinander verbunden, als alles irgendwie zunächst scheint. Ja. Genau. Was man dazu sagen muss, ist ja nicht linear, deswegen, weil der Film auch hier und da wirklich in der Zeit ein bisschen springt, gehen wir mal stringent durch. Wie gesagt, ein großer Teil trägt sich in einer Bar zu, bis zu einem bestimmten Twist dann schon, glaube ich, gleich, ne? Ja.
Ich sag mal, der gesamte erste Akt spielt ja erstmal so in dieser Bar.
Genau.
Mit, in Anführungsstrichen, Flashbacks.
Genau.
In denen dann eben dieser Zeitpolizist als Barkeeper arbeitet und dort eben auf John trifft. Und er weiß ja schon, der hängt da mit ihm zusammen. Der hat damit wahrscheinlich zu tun und fängt dann mit Gespräch mit ihm an. Und John erzählt ja dann seine Lebensgeschichte sozusagen.
Genau, Lebensgeschichte, dass John nicht immer John war, sondern ursprünglich Jane hieß und ausgesetzt wurde als Baby und dort eben in einem Waisenhaus groß geworden ist und auch schon dort irgendwie Identitätsprobleme hatte, hochintelligent war, physisch stark war, aber doch sehr isoliert, dann später auf jeden Fall nochmal für so ein Space-Programm rekrutiert wurde, da dann
als Art Konkubine, oder?
Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Ne? Ja.
Das fand ich auch ganz weird. Das war auch so.
Ja.
Vor allem, weil es den Plot ja nicht wirklich vorangetrieben hat. Also ja, klar, es war ja nur so diese Deckausbildung, genau, sage ich mal, aber das hatte so eine ganz komische, so einen ganz komischen Vibe irgendwie. Und den hatte ich auch so nicht mehr wirklich im Kopf. Überhaupt so ist.
Da konnte sie nicht weiter dran teilnehmen an diesem Projekt, da dann festgestellt wurde, okay, sie hat zwei Geschlechts-, also wirklich ausgebildete Geschlechtsorgane in sich, und das funktioniert nicht. Das ist ein Ausschlusskriterium dann scheinbar dort gewesen, obwohl sie ja trotzdem als voll funktionsfähige Frau dort zur Verfügung stand, was ja dann nochmal Thema wird. Auf jeden Fall geht sie dann nochmal zur Schule, macht einen Abschluss nach und lernt jemanden kennen, einen reichen, gut aussehenden Mann, so wie sie sagt, und wird dann von diesem schwanger. Und er haut ab. Geburt des Kindes gibt Komplikationen, und da wird uns jetzt bewusst, okay, sie hat zwei Geschlechtsmerkmale in ihrem Körper. Es gab Komplikationen, sie mussten unter anderem die Gebärmutter rausoperieren, aber sie hätte jetzt die Möglichkeit, ein Mann zu werden, und gleichzeitig wird das Kind entführt aus dem Krankenhaus. Ja, sie ist wütend, sieht das aber dann vielleicht durchaus auch als Chance, einen Neuanfang zu starten, und wird dann eben zu John. Sie lässt sich dann operieren. Genau. Und ist dann eben John, der sich mit dem Schreiben von so Beichtgeschichten für Frauen eigentlich finanziell übers Wasser hält. Und landet dann eben in dieser Bar, wo Ethan Hawke ist, und erzählt die Geschichte. Hm. So viel dazu. Was man ja, gerade wenn man den Film halt zum ersten Mal, wie wirkt das für dich, wenn du, Kit, du hast ihn zum ersten Mal gesehen, den Film.
Ja.
So dieses, gut. Ja.
Ich wusste ja irgendwie, okay, es geht um Zeitreisen. Und vielleicht bin ich da auch schon irgendwie filmisch geschädigt, weil ich einfach ja auch schon viel gesehen habe. Aber gerade als ganz am Anfang der, ja, dieser verbrannte Agent sozusagen dann sein Gesicht rekonstruiert wird, habe ich da schon ein bisschen was gecheckt gehabt. Und so, ja, du wirst nicht mehr so aussehen, du wirst nicht mehr so klingen wie vorher. Und war so, okay, interessant. Das könnte vielleicht schon mal irgendwie so eine Chekhovs Gun sein für später. Und hatte da auch immer schon ein bisschen, ich war da immer so ein bisschen auf der Hut und habe da immer ein bisschen extra aufgepasst. Mhm. In der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendetwas sehe. Ich habe wohl auf mich gut genug aufgepasst, weil ich am Anfang gedacht habe, so die ersten 10, 15 Minuten, dass John gespielt wird von Jodie Foster, weil das Make-up von Sarah Snook tatsächlich, fand ich, sie eher an Jodie Foster erinnern ließ. Aber insgesamt, ja, wie Fabian, du das auch gesagt hast, es ließ sich jetzt schon relativ gut nachvollziehen über den Film hinweg, im Gegensatz zu jetzt, ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt mal das krasseste Beispiel, jetzt ein Primer oder so, bei dem es wirklich noch mal ein bisschen krass unterwegs ist und man da auch wirklich nicht mehr checkt, wer ist jetzt wer und von wo. Und ich sag mal, der erste Twist, der kommt ja relativ früh sozusagen, dass man ja dann weiß, ah, okay, John ist Jane. Und
genau.
Das Coole fand ich ja dann da aber doch, und das war dann, als sich dieser Kreis geschlossen hat und dann bei mir irgendwann mal dann auch der Groschen fiel, so, warte mal, halt, Ethan Hawke ist auch John und Jane. Und das war irgendwie ganz geil, da irgendwie dann für sich selber dann zu entdecken, so, warte mal, das heißt, eine Person ohne Geschichte ist Mutter, Vater und Kind und Attentäter und Attentäterjäger. Also das war schon cool, irgendwie.
Ja, ich meine, ne, wie das dann nachher alles, ich sag mal, zuerst hast du ja nur die Verbindung, okay.
Richtig, John und Jane.
Ne, und dann nimmt ja Ethan Hawke ja sozusagen John auch mit nochmal in die Vergangenheit, wo er sagt, okay, hier ist der Bomber, den musst du aufhalten. Und dann merken wir ja, okay, gut, John und Jane hatten beide zusammen Geschlechtsverkehr und da ist das Kind irgendwie draus entstanden.
Und dann kommt das Ethan Hawkes Charakter dann sozusagen, dann das Kind dann stiehlt. Um dann praktisch es auszusetzen, um Jane auf den Weg zu bringen. Ja, und das ist halt, das ist schon spaßig irgendwie, wie das dann doch auch mit irgendwie allen Paradoxen so gefühlt spielt, was Zeitreisen angeht. Also hier ist halt wohl sehr etabliert, wie du dieses Also ne, es gibt ja mehrere Zeitreise-Theorien, was dann passiert, ne, wenn jemand jetzt zurückreist. Ist das schon sozusagen prädestiniert? Also egal, was du machst, du bist auf diesem Weg und du wirst diese Entscheidung treffen, die du treffen wirst. Und die Handlungen des Films, die wiederholen sich dann einfach. Oder du erstellst neue Zeitlinien mit jeder Änderung, die passiert. Das ist schon alles irgendwie ganz cool, dass sie da, wie gesagt, dann eben in diese eine Richtung dann auch gegangen sind. Und das da wirklich auch durchgespielt haben, möchte ich jetzt auch sagen.
Ja, ich meine,
wie weit kann man es treiben, sozusagen?
Ist ja dieser klassische Determinismus, inwieweit kann man seinem Schicksal entkommen und sowas, ne? Also ja. Devs hatte das als Serie ja auch, also diesen Determinismus ja auf jeden Fall auch bis zur Unendlichkeit irgendwie gefühlt durchexerziert. Ich finde, der Film macht aber einen Punkt irgendwann auf, als der, wie heißt der, Mr. Roberts, einmal sagt, so ungefähr, durch jede Version, die wir neu erschaffen, kommen wir dem Bomber dichter. Mhm. Ne? Also, die Frage ist halt, ja wirklich, also wir sind hier in so einem Bootstrap-Paradoxon, ne? Ein Zeitreisekonzept, was irgendwie komplett geschlossen ist, in dem halt ein Objekt, eine Information oder eben eine Person immer in einer Schleife feststeckt. So. Feststeckt. Aber natürlich, umso mehr Informationen man ja auch in dieser Schleife ja sammelt, könnte man ja durchaus ja vielleicht doch dem Paradoxon irgendwann mal entkommen oder so. Ne? Das wäre, also ich finde, da macht der Film so eine kleine Frage einmal mal kurz auf. Aber gut, ich glaube, der Film entkommt, will manchmal cleverer sein, als er vielleicht tatsächlich dann auch ist.
Ja gut, es entkommt dadurch, dass Ethan Hawke als Bomber ja am Ende stirbt. Gut, er lebt halt nicht mehr weiter, aber der Kreis, der schließt sich ja dann dadurch.
Nee, beziehungsweise, das lässt ja der Film dann offen.
Ja. Also, würde ich jetzt persönlich nicht sagen, dass er das
offen ist. Na, er würde ja dann eventuell selber zum Bomber werden.
Also,
das ist ja
das, weil er das.
Weil der alte Ethan Hawke sagt ja, der alte Ethan Hawke sagt, wenn du mich erschießt, wirst du der Bomber.
Richtig. Mhm. Weil er weiß das ja. Er hat das ja schon durchgelebt. Er war ja schon an der Stelle vom jüngeren Ethan Hawke. Und er hatte diese.
Ist richtig. Trotzdem kann ja die neue Version des Ethan Hawkes ja dann sagen: Ich mach's trotzdem nicht.
Aber Sarah Snooks Charakter als John wieder zurückgeht, könnte sich das Gleiche doch denken. Und trotzdem klappt's nicht.
Natürlich.
Trotzdem muss die Person weitergehen.
Das ist eh schon viel früher ein Thema. Also ich verstehe nicht, wieso dieses es ist ja dann der Twist, sie ist selber dieser Typ, der sie damals geschwängert hat und sitzen gelassen hat. Und es wird ja etabliert, dass die jetzt nicht nur ein One-Night-Stand hatten, sondern die waren eine Weile zusammen.
Eine kurze Affäre, genau.
Und sie kann sich dann aber nicht mehr dran erinnern, wie dieser Typ ein Jahr später aussah. Weil wir erfahren ja, okay, sie hat diese geschlechtsangleichende Operation innerhalb eines Jahres nach der Geburt und guckt sich dann im Spiegel an. Und erkennt nicht in sich selbst den Typ, mit dem sie vor anderthalb Jahren. Also ja, das ist so.
Wäre das dein Paradox?
Das stimmt.
Nee, nicht Paradox, aber das ist so. Das war so das erste
Indiz, wo ich gedacht habe. Ist unplausibel eigentlich.
Ja.
So.
Okay.
Ja. Ja. Mhm.
Das ist ein bisschen wie, wie bei Zurück in die Zukunft, wenn dass die Eltern halt nicht sagen, unser Sohn sieht ein bisschen aus wie dieser eine, den wir vor 30 Jahren mal kennengelernt haben.
Wobei ich das in Back to the Future nie, also das ist ja eine ganz andere Zeitspanne und da ist ja auch ein ganz anderes Ding dahinter. So, weißt du? Also,
absolut, natürlich, klar.
Aber hier bei Predestination ist das halt schon so, wo wir sagen, ja, okay, weiß ich nicht. Aber am Ende, in letzter Konsequenz, bin ich da aber schon bei Kit. Das ist halt, also für mich ist das kein offenes Ende, sondern er besiegelt sein Schicksal, indem er seine ältere Version umbringt und dadurch ist klar, er wird wieder dieser Bomber. Was ich jetzt nur, also ich will es gar nicht schon irgendwie groß mein Fazit oder so nennen, aber was ich mir dann so ein bisschen gewünscht hätte, dass der Film an der Stelle jetzt einfach noch ein bisschen weitergeht.
Ja, ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. Mir war das auch gar nicht mehr so klar, dass dass es so ein Ende so abrupt kam. So, ne? Dadurch wirkte es jetzt für mich in der Betrachtung, okay, man könnte was interpretieren. Für mich hat sich der Kreis grundsätzlich auch geschlossen. Ich wollte es nur mal so in den Raum werfen, dass man der Film das halt immer auch so kurz anteasert und sagt, okay, mit einer neuen Version von uns selber sozusagen könnten wir dem Bomber dichter kommen und, sag ich mal, diese Attentate ja verhindern dann dadurch. Und das ist ja sowieso die grundlegende Frage, die man sich ja stellen könnte. Ne? Das macht der Film gar nicht so groß mit diesem, ne, kannst du deinem Schicksal eigentlich entkommen, ja oder nein? So, ne? Also dieses Fass macht er ja gar nicht so krass auf, so finde ich. Also wie gesagt, da gibt es andere Filme oder Serien, die das deutlich besser einfach machen.
Ich könnte jetzt hier das vielleicht noch irgendwie mit argumentieren und das muss ich halt jetzt einfach mal so in den Raum werfen, ohne die Kurzgeschichte, auf der das basiert, wirklich zu kennen. Aber es hat einfach auch diese Merkmale einer Kurzgeschichte, ne? Dass du einfach ein sehr recht abruptes Ende hast, dass du einen offenen Anfang hast, in der diese Handlung dann, also in media res, in der du dann einfach in diese Handlung reingeworfen wirst und auch nicht wirklich so ein geschlossenes Ende hast, sondern halt eben einfach dieses Offene hast, das eigentlich nicht wirklich offen ist.
Ja, ich verstehe.
Das finde ich wiederum, finde ich jetzt auch spannend. Ich fand das jetzt stimmig, als der Film vorbei war für mich so, okay, krass sozusagen. Ich kann mir vorstellen, also unter anderen Umständen hätte ich wahrscheinlich noch eine Minute oder zwei dann im Sessel gesessen und da noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Das hat auf jeden Fall diesen Effekt dann gehabt, aber ich fand das jetzt nicht unstimmig, da den Film jetzt so enden zu lassen. Also das war jetzt für mich in Ordnung, persönlich. Was hättet ihr euch denn gewünscht, wie es jetzt weitergeht?
Na, so wie Fabian sagt, ein bisschen runder irgendwie das Ende. Also dass es tatsächlich noch ein bisschen weitergeht. Also ich sag mal, der, wie heißt der? Der alte Zeitagent wirft ja halt auch einfach so Thesen in den Raum und sagt, dadurch, dass ich ja was gebombt habe, habe ich ja Leute in der Zukunft gerettet. Und der junge Ethan Hawke widerlegt das ja so ein bisschen. Also,
aber er widerlegt das ja nicht. Im Prinzip beweist ja der ältere Agent dadurch, also er sagt ja hier, ich habe jetzt hier diese Explosion hervorgerufen, die halt 10 Leute umgebracht hat. Dafür ist ein Unfall, der am nächsten Tag normalerweise passiert wäre, mit 3000 Toten verhindert worden.
Ja, aber er sagt ja dann auch einmal, du hast mit dem einen 10.000 und nur 3000 gerettet. Also
das ist ja auch so das Ding, warum der überhaupt gesucht wird, oder? Dass diese Bombe, die er am Anfang plantet, die bringt 11.000 Leute um.
Ja, genau.
Was ich eh schon mal ein bisschen crazy finde. Und ich verstehe auch nicht wirklich, woher hat denn der Attentäter dieses Wissen, das er Leute, woher sind diese Schnipsel? Weil, wenn wir jetzt mal diese Zeitreise, die ist geschlossen. Ja, wir haben einen Closed Circle, es ist immer wieder der gleiche Durchgang. Wie hat er es geschafft, in Paralleluniversen zu kommen? Also da werden dann ganz viele Dinge aufgemacht, wo ich sage, das würde mich jetzt schon irgendwie interessieren. Und das wäre für mich der eigentlich spannendste Teil. Also zumindest jetzt beim zweiten Mal. Weil gerade beim zweiten Mal ist halt so, da überrascht einen nichts mehr, sondern man wartet eigentlich die ganze Zeit nur drauf, ja, okay, ich weiß, dass das jetzt passieren wird. Ich weiß noch genau, auch wenn das 10 Jahre her ist, dass ich ihn gesehen habe, ich weiß noch genau, wie jeder Storybeat abgehandelt wird. Und dadurch, dass man irgendwie keine emotionale Bindung zu den Charakteren hat, sondern nur auf diesen Plot-Twist hinarbeitet, auf diese vielen Plot-Twists hinarbeitet, denkt man sich so, okay, ja, der Plot-Twist, der kommt jetzt. Und dann kommen auf einmal interessante Sachen, über die man sich vielleicht beim ersten Mal gar keine Gedanken macht. Und das ist zum einen, woher hat der Typ diese Informationen? Wie wird Ethan Hawke zum Attentäter? Und was ist der Plan von Locke? Ich sag die ganze Zeit Locke, weil mir nur dieser, der bei Game of Thrones spielt, den Locke, den Handlanger von Ramsay Bolton. Also dieser Robertson heißt er, glaube ich, im Film, ne?
Ja,
Robertson,
ich glaub,
genau. Was ist dessen Mission? Ne? Ist er es vielleicht, der im Endeffekt Ethan Hawke dazu bringt, der Attentäter zu werden, weil auch er genau das will, dass die Leute gerettet werden? Ja.
Das hätte mich jetzt auch interessiert, inwiefern Robertson tatsächlich auch Bescheid weiß über die Identität des Bombers über Ethan Hawkes Rolle in dem Ganzen. Das hätte mich jetzt auch interessiert. Aber das wäre vielleicht noch etwas gewesen, bei dem ich jetzt gesagt habe, okay, da hätte ich vielleicht am Ende da noch mal ein bisschen Klarheit gehabt. Aber was du jetzt gemeint hattest, war, also wenn wir ja jetzt hier wirklich einen in sich geschlossenen Zeitloop haben, eine Zeitschleife, und er liest in der Zeitung 3000 Tote. Wenn er das liest, dann weiß er ja noch nicht, dass er derjenige ist, der dafür zuständig ist, diese Bombe zu legen, die 3000 umbringt. Woher weiß er dann, dass eigentlich mehr Tote sonst umgebracht würden durch einen anderen Unfall? Versteht ihr, was ich meine?
Genau, vor allem, wenn er diesen schlimmeren Unfall ja vereitelt, dann hat es den schlimmeren Unfall in der Logik des Films ja nie gegeben.
In der Logik des Films nie gegeben, genau, richtig, weil das ja in sich selber ja selbsterfüllend ist. Ist ja keine andere Zeitlinie, die dadurch jetzt irgendwie.
Genau, die müsste er ja aber aufmachen dann rein.
Mhm, richtig, irgendwie. Richtig, ja, da haben wir es.
Oder es, wer weiß. Ja, vielleicht ist da doch dieser Mr. Robinson und es gibt eine Ursprungslinie und.
Die machen den gleichen Fehler wie Harry Potter. Harry Potter war ja in sich die Zeitreise im dritten Teil auch klar, weil auch da war es ja ein geschlossener Loop. Und dann kam Cursed Child.
Wir reden jetzt nicht drüber auf Cursed Child.
Ja, aber da war es ja dann ähnlich. Da hat man dann auf einmal die eigenen Zeitreiseregeln über den Haufen geworfen und dann war alles möglich. Und so hat sich da jetzt auch so ein bisschen angefühlt, so, ja, das ist in sich alles nicht so wirklich stimmig. Ich finde, grundsätzlich ist das eine coole Idee. Und ich habe mir gerade auch von Euro 70 die Kindle-Version von der Short Story gekauft und werde die mir mal angucken. Weil vielleicht kannst du dir als Kurzgeschichte das auch eher erlauben, gewisse Sachen offen zu lassen und zur eigenen Interpretation zur Verfügung
zu stellen. Auf jeden
Fall. Nicht also zu das sagen, sicherlich. Ich erzähle alles aus.
Ja. Ja, das macht das ja eigentlich auch. Ja. Das macht auch Science Fiction aus. Alles, was auch so Black Mirror oder also Stories in der Art oder Twilight Zone zum Beispiel auch ausmacht. Das sind Dinge, die einfach kein wirkliches Ende haben, sondern eher offen sind.
Ja.
Und einen zurücklassen.
Ich finde, wir haben jetzt irgendwie mal kurz zwei Themen irgendwie aufgemacht, die ich ganz spannend finde. Ich meine, hätte Fabian jetzt nicht das aufgemacht, so wäre so, wäre das schon eine relativ stark erzählte Zeitschleife, so, finde ich. Aber ja, da ist die Lücke irgendwie, die sich jetzt aufgemacht hat. Aber Kit hat jetzt auch gerade noch gesagt, Black Mirror. Ich finde, ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viel von Black Mirror gesehen, aber das könnt ihr vielleicht besser sagen. Aber deswegen werfe ich es einfach mal so ein bisschen in den Raum. Vielleicht auch gerade, weil der Film doch nicht so diese emotionale Tiefe zulässt, wie es mir vielleicht auch gewünscht hätte. Hätte das nicht auch so als Black Mirror-Folge einfach vielleicht besser irgendwie in irgendeinem Kosmos funktioniert?
Black Mirror ist ja eigentlich auch nur das heutige Twilight Zone, das ja wirklich genau solche Themen ja auch behandelt hat. Science Fiction, Mystery und so weiter. Von dem her, ja, also das hätte durchaus auch eine etwas kürzere Variante des Films sein können. Ich fand jetzt aber auch nicht, dass der Film jetzt irgendwelche unnötigen Längen hatte. Falls du das jetzt meinst.
Nee. Also
das muss ich so generell dem Film echt zugutehalten, dass der relativ kurzweilig war. Zumindest jetzt für mich in der Erstsichtung. Und recht zügig dann auch wirklich durchging. Aber ich finde, also würde sich durchaus anbieten, um da jetzt eben, wie gesagt, eine Twilight Zone-Folge oder eine Folge in Black Mirror zu sein. Da geht es ja auch um Technologie. Zeitreisen. Vielleicht nicht ganz so realistisch, in Anführungsstrichen, wie es jetzt so ein, wie es Black Mirror gerne ist, weil Black Mirror auch sehr viel natürlich Sozialkritik irgendwie auch ist. Und ja, aber ich fand schon, dass, also ich sag mal, eine gewisse emotionale Tiefe, also ich sag mal, es war eher eine Tragik zu sehen. Diese Problematik, die Jane bzw. John hatte, im Leben nie geliebt worden zu sein. Und die einzige Person, die jemals irgendwie Zuneigung und Liebe gegeben hat, sie selber war. Und sie sonst nie von irgendjemand anderem erfahren hat. Das ist halt etwas, das ich wahnsinnig tragisch finde. Und auch, ich sag jetzt mal, eher so, dass das einzig wirklich emotional Tiefe ist in dem Film dann auch.
Aber ist Selbstliebe nicht die eigentlich wahre Liebe, die wir kriegen sollten?
Selbstliebe ist immer wichtig. Selbstliebe ist immer wichtig.
Genau. Nein, gebe ich dir recht. Natürlich. Aber sind sie nicht selber daran schuld?
Naja.
Okay. Vor allem, also in der Theorie sehe ich diese Tragik, aber...
Ja, in der Theorie, genau.
Der Film macht nichts. Also ich war emotional null. Also wirklich 0,0 investiert.
Ja, ja.
Oh, okay. Ja, gut.
Beim ersten Mal vielleicht ein bisschen mehr tatsächlich.
Aber ich hatte ein bisschen Mitleid. Ich hatte einfach Mitleid.
Aber
so im Nachhinein. So ist
aber da war so dieses...
Eine Person, die einfach keine Verbindung zu irgendjemanden hat, die wirklich alleine ist sozusagen. Also da kann man sich auch vorstellen, warum die Person dann... Also einmal, da kann ich mir vorstellen, warum jemand verrückt wird und dann sozusagen anfängt rumzubomben. Kann dann aber auch irgendwie dann schwierig nachvollziehen, warum man überhaupt dann in den Dienst treten möchte, um Menschenleben zu retten, die einem nichts geben. Wisst ihr, was ich meine?
Und das hatte ja keine Wahl.
Sie hatte ja, letztendlich, ja. Aber woher kommt da diese Motivation? Keine Wahl zu haben.
Ja.
Weißt du? Ja, also da könnte man jetzt tatsächlich auch diskutieren. Und hab da vielleicht ein bisschen gehofft, ob ihr das irgendwie anders seht, weil ihr dann ja jetzt dann auch zum zweiten Mal gesehen habt und da vielleicht einfach einen anderen Blick dann auch habt und vielleicht auf andere Dinge achtet.
Habe ich probiert, aber also da ist meiner Meinung nach nichts, was sich belohnt. Also ich habe zum Beispiel einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Top 4 auf Letterboxd ist bei mir Prestige. Prestige, finde ich, habe ich 10-mal gesehen. Beim 10-mal denke ich doch, ach krass, guck mal, wenn man das jetzt sieht, das macht so viel Sinn hinterher. Und du hast ganz oft diesen Aha-Effekt. Und das waren viele Filme. Und so ein Film wie Predestination ist dafür ja prädestiniert, sowas zu machen.
Ey.
Und da habe ich mir jetzt so ein bisschen erhofft. Also es war jetzt nicht so, dass ich den Film schlecht in Erinnerung hatte, dass ich keine Lust auf den Film hatte, weil ich glaube, ich mochte den damals und war auch so dieser Mindbreak damals und dachte mir, ja okay, und jetzt guckst du ihn aus anderen Blickwinkeln, jetzt weißt du, worum es geht, und jetzt guckst du mal, wo vielleicht irgendwelche Dinger schon versteckt sind und sowas. Und bis auf die Tatsache, dass es manchmal halt komplett obvious ist, wer da gerade nur von hinten zu sehen ist und so, wobei ich auch glaube, dass das damals schon obvious war, als ich das erste Mal gesehen habe. Dass es sich hier um den und den Schauspieler handelt, wenn wir nur einen Cast von 3 Leuten haben. Aber ansonsten gibt dir der Film nichts. Also ich habe jetzt nirgendwo das Gefühl gehabt, ich werde dafür belohnt, den Film ein zweites Mal zu gucken und habe irgendwelche Momente, wo ich sagen kann, oh ja, das rekontextualisiert das Ganze noch mal.
Mhm.
Ja, ich weiß genau. Ob es dir da anders ging, Marco?
Wie bitte?
Ging es dir da anders, ähnlich, oder?
Ja, mir ging es ähnlich. Also ich habe dadurch, dass man die Twists halt kannte und wusste, worauf das Ganze hinausläuft, habe ich mich auch eher darauf irgendwie so fokussiert und geguckt, so gibt mir der Film vielleicht schon von Anfang an irgendwie Hinweise darauf, worauf das ganze Ding hinausläuft. Und ja, tut's. Ob das der Off-Text ist, ob es so kurze Nuancen sind, so mit der, also gerade auch das verbrannte Gesicht guckt dann den Typen, der den Koffer halt sozusagen hinschiebt, noch mal ein bisschen länger an, als man wahrscheinlich müsste. Und also so kleine, subtile Sachen sind mir da irgendwie aufgefallen.
Aber das ist jetzt nichts, was wirklich so subtil war, ne? Also es ist, wie ich ja auch gesagt hatte, teilweise schon so, dass man das so halb offensichtlich gesagt hat, hey, pass mal auf, das könnte noch wichtig werden. Oder irgendwie, also dass das ja, ich sag mal, dass das schon relativ obvious für manche, vielleicht auch für uns, die ein bisschen, wie gesagt, nicht der Casual-Filmschauer sozusagen sind.
Ja, aber wie gesagt, da habe ich mich eher irgendwie drauf fokussiert und da bin ich bei Fabian, dass mir die erneute Sichtung, sag ich mal, jetzt nicht zwingend Mehrwert gegeben hat. So, es war jetzt mal okay, den tatsächlich wieder zu gucken und das ändert jetzt auch nichts daran, dass ich sag mal jetzt auch diese Zeitschleife halt eigentlich gut konstruiert ist und vieles auch eigentlich gut zusammen zu puzzeln ist. Jetzt in der Besprechung, dafür sind solche Besprechungen ja auch immer ganz gut, fallen einem natürlich dann auch irgendwie nochmal so Sachen auf, die einem vorher gar nicht so aufgefallen sind. Ändert nichts daran, dass ich ihn trotzdem irgendwie gut finde, aber ich habe halt null emotionale Bindung zu irgendeiner Figur gehabt. Er ist halt einfach mal um zu gucken so und sich diese Zeitschleife da irgendwie mal anzugucken. Dafür ist das eigentlich ein ganz guter Film. So, aber also gerade wenn man das erste Mal guckt, bleibt das ja trotzdem gut im Kopf, was ja, sag ich mal, bei Fabian und bei mir jetzt ja auch irgendwie so da ist, dass du nach 10 Jahren immer noch weißt, worauf dieser Film hinausläuft. Ich sag mal, ich habe so viele Filme geguckt, da weiß ich nach einem Jahr teilweise nicht mehr, was da überhaupt los war. So, ne?
Spricht das für oder gegen den Film?
Ich finde, das spricht für den Film.
Für ihn.
Ja.
Also, wenn es ein One-Trick-Pony ist, dann macht er den Trick irgendwie ganz gut. Ich habe gerade eben auch mal Spaß dabei geguckt, was für Filme wir, das ist auch fast schon wieder 5 Jahre her, in diesem Time Loops Special gesprochen haben.
Ernsthaft?
Gut, da war unter anderem sowas wie Palm Springs, klar, das ist ein absoluter Zuckerfilm, den mag ich sehr, Edge of Tomorrow. Aber wir haben auch den Film Boss Level besprochen. Keine Ahnung. Also wirklich, ich kann dir nichts mehr über den Film sagen. Ich weiß auch, dass das so actionmäßig, glaube ich, ist. Und dass es also offensichtlich auch ein Time-Loop-Film ist.
Mit Frank Grillo. Ja, genau, das war halt so ein, wie so ein Videospiel, so ein bisschen. Also er war dann immer Game Over und er musste das Level schaffen, sozusagen. Okay,
das macht jetzt mit dem Namen des Films durchaus Sinn. Aber da ist zum Beispiel das Zeitreise-Gimmick überhaupt nicht im Kopf geblieben. Und bei Predestination, klar, es ist halt auch irgendwo so, es ist die Handlung des Films eigentlich auch und ist halt so dieses, was muss ich erzählen? Oh, ich habe da so einen Film gesehen, da ist der eine Typ sein eigener Vater und seine eigene Mutter und am Schluss bringt er sich wirklich auch noch um. Und nachdem er sich selbst entführt hat und sowas. Ja, wobei, jetzt spricht es für oder spricht es gegen den Film. Es ist schon sehr plakativ, plump irgendwie auch so ein bisschen. Also die Idee ist cool, aber die Ausführung Idee ist cool. Und das ist auch was Kit dann sagt. Ich finde, wenn heutzutage so ein Film rauskommen würde, würde man sagen, ja, das ist für Generation TikTok, dass die den Film verstehen, wenn sie nebenbei am Handy sind. Weil du hast dann auch so dieses Übererklären am Anfang. Ja, okay, du hast jetzt ein neues Gesicht bekommen. Und du hast auch eine neue Stimme bekommen. Du wirst dich nicht mehr anhören wie früher. Ist so viel, mach doch ein bisschen, erzähl's doch irgendwie ein bisschen mehr über die Bilder oder lass es doch ein bisschen offener. Ja. Und dann auch dieser Anakin Skywalker-Moment, ne, wo der verbrannte Typ zu ihm hochguckt, hat nur noch gefühlt, I hate you. Das war auch ein Touch zu lang, sodass man da eigentlich schon die Saat sät für das, was dann später kommt. Also,
Ja, auch der Off-Text kommt ja öfter, ne? Also gerade weil er es ja irgendwie auf diese Kassette da einspielt und so, wird das ja öfter irgendwie einmal gleich zum Anfang, dann beim Einsprechen und dann später nochmal beim Anhören und naja. Ja.
Aber ja, trotzdem, ich habe schon deutlich schlimmere Filme gesehen. Vor allem für den sich zum ersten Mal angucken oder einmal angucken ist, glaube ich, ganz okay, ob das zweites Mal
total machen muss. Total. Also ich war unterhalten und ich war auch investiert. Ich hatte da auch Bock, den wirklich dann, also ich war da schon hooked, den zu sehen. Und im Nachhinein, ja, er war relativ dann doch dafür, dass es eben so ein Zeitreisenfilm, /Paradoxon-Film ist, doch recht easy zu folgen. Das ist ja okay. Aber wie ihr sagt, der Mehrwert, der bietet sich hier halt nicht an. Also der Mehrwert eines erneuten Anschauens bietet sich hier einfach nicht an. Und das macht halt einfach ja, den Film zu etwas nicht wirklich Vergesslichem, aber Irrelevanten, wenn man ihn gesehen hat. Also ich glaube nicht, dass ich da auch noch mal irgendwie sagen würde, oh, jetzt hätte ich mal Bock, noch mal Predestination zu sehen. Ah, das ist doch der Film, in dem der Vater, die Mutter und das Baby und, ja, okay, passt.
Dann brauche ich damit jetzt auch nicht mal gucken. Damit ist der Film halt auch schon erzählt, ja.
Richtig, richtig.
Ja,
damit ist der Film schon erzählt, genau.
Ja. Auch hier aufgrund natürlich jetzt dieser Kurzgeschichte, die auch relativ simpel dann auch wäre. Dadurch, dass das halt auch, ich sag mal, vor 70 Jahren oder so geschrieben wurde. Ich möchte mir das aber auch jetzt mal tatsächlich dann auch anschauen.
Ich glaube, ich werde mir das auch mal
leihen. Ich werde es im nächsten Urlaub lesen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Wie wir alle wissen, das dauert nicht mehr lang.
Nein. Wann? 3, 4, 5 Stunden? Wahnwitz.
Nee, sind noch 4,5 Wochen, glaube ich.
Ach ja.
Können wir noch kurz darüber reden, dass in dem Film jemand mitspielt, der James Joseph Jim Knobeloch heißt?
Was?
What?
Der taucht nur im deutschsprachigen Wikipedia auf. Im Englischen gibt es den nicht. Also da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel für diesen Menschen, aber da steht er nicht im Cast. James Joseph Jim Knobeloch. Er spielt den Dr. Belfort. Wir alle erinnern uns an ihn. Wenn man Jim Knobeloch und Predestination googelt, findet man auch kein Bild aus dem Film.
Okay.
Es ist eine sehr kleine Rolle, gehe ich von aus. Ich finde den Namen cool. James ja, Joseph Jim Knobeloch.
Aber auf IMDb.
Gibt es da Bilder?
Ja, ein Bild. Sehr Botox-lastig.
Aus dem Film?
Nee, nicht aus dem Film.
Ach so, ja, okay. Nee, ich brauche dann immer den Filmkontext, damit ich den Leuten erkläre, weil sonst bin ich manchmal so ein bisschen gesichtsblind. Ach,
verstehe ich. Wie findet ihr die Namen Jane und John Doe scheinbar?
Ja, auch hier absolut.
Super originell, oder?
Ja, natürlich, weil Jane und John Doe, ne? Also das spielt natürlich auch komplett in das Ganze, in die ganze Geschichte rein, dass einfach diese Person ein absoluter Niemand ist.
Genau. Ne?
Auch das macht es halt so offensichtlich so. Ja, sie nennt ihre Tochter Jane. Ja, wieso? Die kann doch trotzdem anders heißen und dann, wenn sie adoptiert oder zur Adoption freigegeben wird, einen anderen Namen haben. Und ich weiß nicht, ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich glaube, wobei, das ist ja noch mal ein anderes Thema. Ich will jetzt gar nicht mit Transidentitäten oder sowas anfangen. Aber ich weiß nicht, ob viele Leute, die früher Jane hießen, sich dann John nennen. Das so Also, ich würde mich auch nicht Fabienne nennen, glaube ich. Das ist nicht einfallsreich.
Nee, ist wir es wissen nicht, wie die Leute unterwegs sind. Und die dürfen ja ihren Namen selber aussuchen. Das ist ja schön.
Ich würde einen coolen Namen nehmen.
Fabienne ist kein cooler Name.
Nee.
Ich find Fabienne ist ein coolerer Name als Fabian.
Das ist auch, also Fabienne ist auch direkt Ausschlusskriterium so auf Bumble. Also, weil das wäre ja voll, ich fände das voll komisch. Stell dir vor, du datest jemanden, der heißt wie du.
Ich habe so ein Gegenpart zu Marco? Nee, ne?
Marcia.
Marika.
Marcia, okay.
Aber nicht so krass, glaube ich.
Nee, so krass nicht, nee.
Marco.
Weil ich bin ich bin ja Kriegsgott Mars, deswegen.
Kommt das daher?
Vom Kriegsgott Mars kommt das, genau.
Fabian kommt von Fabius, das ist, glaube ich, Bohne.
Cute.
Auch schön.
Cute. Ich habe eine Bekannte, die heißt Florentine. Mhm. Und sie ist mit jemandem zusammengekommen, die hat einen Sohn, der heißt Florentin. Das fand ich auch witzig.
Na gut, aber das
schon mal vermeiden. Ja. Das habe ich schon mal gehört von dir.
Das kann vielleicht sein.
Vielleicht befinden wir uns in einer Zeitschleife.
Ich wollte gerade sagen, nach 6 Jahren wieder uns die Geschichten.
Ich wollte gerade sagen, und jetzt laden wir das hoch und sehen, dass wir vor 6 Jahren genau diese Folge schon mal aufgenommen haben.
Das wäre
richtig krass. Ja.
Sollen wir mal über Monos reden? Das ist so ein toller Film, den ich da neulich entdeckt
habe. Ah, das könnte man tatsächlich.
Der kommt aus Kolumbien, glaube ich, oder?
Ich glaube auch, ja.
So ein bisschen Herr der Fliegen-Vibe, glaube ich. Aber ja, einen tollen Score hatte der. Also soll der haben, der Film. Und tolle Bilder.
Das weiß ich auch noch.
Ja. Unabhängig davon, abschließende Frage oder habt ihr noch was?
Ich möchte einfach nur kurz noch mal sagen, ja? dass ich es wunderbar fand, Sarah Snook da zu sehen. Ich kannte sie ja nur aus Succession.
Mhm.
Und ich fand sie hier wirklich sehr, sehr gut.
Mhm.
Und ich hoffe, man sieht noch viel, viel mehr von ihr. Gut, der Film ist jetzt schon über 11 Jahre her oder 12. Sie hat seitdem auch schon in einigen Filmen mitgemacht. Aber ich finde, ja, ist gut, die Dame.
Ja, ist sie. Ich bin ja auch gerade bei Succession dabei und ja, ich finde, sie macht das wirklich sehr, sehr gut. Auch da. Genau. Fabian, hast du noch was?
Und sie hat in der Folge Black Mirror mitgespielt.
Ach so.
Ah, ja,
der Kreis schließt sich ein Kreis.
Der Kreis schließt sich. Und ich finde sie, sie macht, also ich hab sie abgenommen, diese Doppelrolle so. Also sie hat so diesen Tilda Swinton, bisschen dieses Androgyne. Wo man dann nicht direkt sagt, ja, okay, das ist ein Mann mit Make-up, das ist eine Frau mit Make-up, die da sitzt. Das funktioniert, finde ich, ganz gut.
Mhm. Okay. Und das schließt noch den weiteren Kreis, nämlich zu meiner abschließenden Frage. Wie wir ja auf den Film gekommen sind, durch Ethan Hawke, und wie fandet ihr Ethan Hawke denn in diesem Film? Weil, wie gesagt, wir haben über ihn geschimpft, vielleicht berechtigt, vielleicht auch nicht.
Also der Film trägt jetzt nicht dazu bei, dass ich ihn in den AAA-Stand erheben wollen würde.
Okay, sehe ich also definitiv genauso.
Das sehe ich auch so. Ja, da gehen wir zu dritt alle geschlossen mit.
Also Ethan, streng dich ein bisschen an. Du hast
auch hier ist schon Status. 12 Jahre her.
Ja.
War jetzt für einen Oscar nominiert.
Ja.
Und wir haben ja auch noch vielleicht ein paar Filme. Ich möchte zum Beispiel auch unbedingt die Before-Trilogie jetzt mal endlich anschauen.
Ich weiß das noch nicht, ob ich die gucken will.
Aber es hat ja auch, also
ich möchte.
Er kann ja ein guter Schauspieler sein, aber ein guter Schauspieler und AAA-Schauspieler sind jetzt so unterschiedlich.
Ja, das stimmt.
Chris Pratt war lange AAA-Schauspieler. Oder ist es vielleicht noch? Dwayne Johnson ist ein AAA-Schauspieler.
Das ist vielleicht.
Das ist wahr.
Habt ihr den Oscars
Moana gesehen?
Den Trailer?
Den Live-Action-Trailer, das sieht so dumm aus.
Weil ich halt in den Vorbesprechungen zu den Oscars oder so, halt von vielen so, ja, jetzt gönne ich Ethan Hawke den, Ethan Hawke.
Ist das so einer, dem man sowas gönnt?
Ich weiß es nicht, ich hätte ihn jetzt nicht gegönnt.
Ich gönn's jedem.
Ja, prinzipiell gönne ich es auch fast jedem. Es gibt so ein paar, denen ich das, glaube ich, nicht gönnen würde.
Vielleicht würde ich es ihm gönnen, wenn ich endlich mal die Before-Trilogie gucken würde.
Ja, das kann natürlich sein.
Ich habe ja das Gefühl, das sind Filme für mich, aber ich habe das Gefühl, da muss ich auch in der richtigen Verfassung dazu sein.
Oh ja, bestimmt. Bestimmt.
Hat er nicht auch ein Boyhood mitgespielt? Ist ja auch von dem von.
Aber Boyhood ist so ein. Das ist auch so ein. Ja, okay, er wurde so über 13 Jahre gedreht und das ist cool, aber ja, der Film ist halt Much. Also das ist halt auch, wenn du halt dann leider merkst, dieser Kinderschauspieler sich schauspielerisch nicht weiterentwickelt, dann musst du halt aber auch durchziehen mit dem. Und dann ist halt irgendwann Kacke.
Ja, das stimmt.
Okay, dann ist jetzt eher aber die Frage, hast du dann jetzt wirklich Bock drauf, weil die Before-Trilogie ist auch Richard Linklater.
Naja, klar, ja. Aber da hast du halt nicht, ne, also das ist Nein. ja, das sind ja in sich geschlossene Filme und die dann halt verschiedene Stationen aus dem Leben von denen. Das ist ja eine andere Prämisse, als wenn ich sage, ey, wir drehen einen Film 13 Jahre lang. Worum geht's? Boah, ja, ist schon so ein bisschen Coming of Age. Und hier, dieses Kind, das wird die Hauptfigur. Ja, was ist, wenn ihr merkt, so mit 15, der kann eigentlich gar nicht schauspielern? Ja, müssen wir jetzt durchziehen. Und da würde ich dann Ethan Hawke und seiner Partnerin in dem Film, die mir jetzt nicht einfällt, schon attestieren, dass sie da ein bisschen glaubhafter als Menschen sind.
Julie Delpy.
Wenn du das sagst.
Ja.
Ja. Okay, haben wir die wichtigste Frage aller Fragen auf jeden Fall geklärt.
Wir sehen ich ganz noch kurz nicht. Noch was sagen?
Wir
ich
sehen
gerade bevor Sunrise gegoogelt. Da gibt es jemanden, der heißt Karl Bruckschweiger, auch wieder sehr schön. Und der spielt Typ auf der Brücke.
Nice.
Find Namen ich, können sie. Namen
mag
können
ich, finde ich gut.
Okay, wenn ihr nichts weiter habt, ich sehe nichts weiter, dann begrüße ich euch recht herzlich zu einer neuen Episode. Nein, Spaß, den Joke hatten wir vor 5 Jahren in der Time Loop Folge. Wir beenden das. Ja, wir beenden das. Hier und jetzt. Lasst Liebe da auf Social Media.
Das macht ihr auf jeden Fall. Also auf Insta gerne, Fernsehsessel Podcast oder uns direkt. Ferb-Dörp für den Fabian, der Campingbeutel für Marco. Shogun-Gray bei mir.
Genau. Und damit sage ich reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und die Moral der Geschichte: liebt euch selber. Hart.
Ja. Tschüss.
Sie sind also doch ein Cop.
Zeitsprungagent, einer von 11. Wir verhindern Verbrechen, bevor sie geschehen.
Und was ist das?
Eine Zeitmaschine. Überschreite nie das Sprunglimit. Das kann problematisch sein. Wenn du den Fizzlebomber aufhalten willst, kriegst du keine zweite Chance.
Die Zeit holt uns alle ein.